Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit Köpfchen. Wir reden mit unserem Gast über die richtige Helmauswahl, Helmpflege und vieles mehr. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, hallo Leute, ich grüße euch zu einer neuen Folge Gasgeflüster und natürlich nicht nur ich, sondern an meiner Seite wie immer mein heißgeliebter Podcast-Co-Host Jan. Jan, wie geht's dir?
Ja, hallo. Gut. Und ich musste gerade schon schmunzeln. Wer den Michel mal auf YouTube mit seinem Asphaltsüchtig-Kanal verfolgt hat, der kennt die ähnliche Begrüßung, die dann mal lautet: Servus Sportsfreunde, ich bin's Michel von Asphaltsüchtig. Und irgendwie hatte das gerade genau den gleichen Wortlaut. Ja, mir geht's gut, Michel. Wie geht es dir?
Also mir geht es tatsächlich sehr gut. Erstens natürlich, weil ich wieder die Gelegenheit habe, eine wunderschöne Stunde mit dir hier im Äther zu verbringen und eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich freue mich natürlich aber nicht nur über dich, sondern heute, wir hatten es schon angekündigt, es gibt wieder einen spektakulären Gast bei uns in der Sendung. Wir werden ein heißes Thema hier rund um das Thema Motorradfahren diskutieren, nachdem die letzten beiden Folgen sich ja hauptsächlich so um Mobilität gedreht haben und nicht nur das Thema Motorrad angerissen haben. Und ja, ich habe es dir ja geschickt. Ich habe auch eine kleine neue Errungenschaft mir wirklich heute gegönnt.
Ja, und du bist mir nachgezogen, kann man sagen. So ein bisschen.
Jein. Also ich bin ja quasi der Trendsetter bei uns in der Gasgeflüster-Podcast-Familie. Denn ich hatte das Objekt ja schon und habe mir jetzt quasi nur Variante 2 oder beziehungsweise das zweite Paar gekauft.
Na dann bitte, schieß los. Erklär den Leuten, mit was du mich heute versucht hast, erfolglos kann ich sagen, eifersüchtig zu machen, zumindest stilistisch.
Ja, stilistisch kann ich natürlich mit den Pornoletten, und der geneigte Gasgeflüsterhörer weiß jetzt natürlich schon, worum es geht, und die geneigte Gasgeflüsterhörerin natürlich auch. Pornoletten, das ist ja unser Arbeitstitel für Jans Glitzer Daytona Security Evo Stiefel, die er sich letztes Jahr sowas von stolz geshoppt hat, die auch wirklich hervorragend zu seinem Lederkombi passen und auch seinen Namen tragen. Britzman steht da nämlich drauf. Finde ich sehr, sehr cool. Und das war tatsächlich auch das Erste, was ich mir anhören musste. Ne, es ging nicht drum, hey, cool, so neue Schlappen und wo hast denn die her? Sondern gleich, warum steht da kein Gasgeflüster drauf? Oder Michel oder Asphaltsüchtig. Und ich denke so, hey, das hat eine längere Geschichte. Und die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Genau, und zwar, Ich muss es gestehen.
Moment, man muss das vielleicht nochmal einordnen für die das eben nicht wissen. Daytona bietet ja einfach relativ hochwertige, beziehungsweise echt Top-Segment Motorradstiefel an. Um das Modell, um das es sich handelt, sind natürlich also Sportstiefel. Und man kann die Außenhaut aus Leder frei konfigurieren. Also man kann die Farbe des Leders auswählen. Man kann wunderschöne Neon-Akzente, wie in meinem Fall, setzen. Man kann sich auch in den Blauton leicht vergreifen, sodass es dann wirklich etwas glitzert und glänzt. Dann einfach aber so behaupten, es wäre von vornherein der Plan gewesen, damit man hier auf keinen Fall irgendeine Schwäche zugibt. Oder man kann halt wie Michel dann so einen Rot-Schwarz-Weiß-Schnitt wählen, ohne Aufschrift. Und jetzt zu deinem Grund, warum du da keine individuelle Bestickung mit deinem Namen oder ähnliches gewählt hast.
Ja, jetzt lasse ich mal aber ganz tief die Hosen hier runter, denn die Wahrheit ist, die Security Evo Schuhe von Daytona, so wie es der Jan gerade beschrieben hat, sind nicht nur sicherheitstechnisch state of the art, sondern auch noch fucking verdammt teuer. Und ich brauchte jetzt einfach neue, weil mein Außenschuh inzwischen, was haben wir haben 22, ne? Mein Außenschuh ist 11 Jahre alt, über 11 Jahre alt. Oder mein Stiefel an sich, ne? Der Innenschuh ist gebrochen inzwischen oder durchgelaufen. Die Außenschuhe mussten einige Stürzer tragen, also es wird Zeit für was Neues. Und ich hatte aber tatsächlich, nachdem ich recherchiert habe, was die Dinge jetzt gerade kosten, überhaupt keine Lust, ist falsch. Ich habe einfach das Geld nicht gehabt und habe mich dann tatsächlich auf dem Gebrauchtmarkt umgeschaut und habe mir ein gebrauchtes Paar Stiefel geshoppt.
Ah, deswegen, guck an.
Deswegen steht da auch nichts drauf. Die Farbe ist auch nicht unbedingt das, was ich mir hundertprozentig vorgestellt habe. Denn eigentlich, ne, du kennst ja meinen Lederkombi, mit dem ich jetzt auch in German Motormasters fahre. Der ist ja zweigeteilt, also so asymmetrisches Design. Und eigentlich habe ich gedacht, ne, ich kann Jans Pornoletten-Auftritt nur toppen, wenn ich auch meine Stiefel asymmetrisch designe, ne? Auch so ein bisschen mit Neon und Gelb und so auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite eher so ein bisschen rot und schwarz, ne? Damit es halt einfach zum Design passt. Das habe ich wirklich lange überlegt und habe auch gedacht, geil, das machst du auf jeden Fall. Und dann shoppst du dir auch diese Premium-Porno-Variante Security Evo GP mit hinten dieser Carbon-Fersenschoner und vorne Hartmetallschleifer. Und dann habe ich aber hier so im Internet gegoogelt, ne? Und dann stand da irgendwie was von, keine Ahnung, 1300 Euro oder 1400 und hast nicht gesehen. Und dann, ja, genau, das war meine emotionale innere Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht auch nach außen getragen habe, obwohl ich allein war. Und dann habe ich gedacht, ne, das, also, wollen ja, aber das kann sich kein Schwein leisten. Ich meine, ich habe jetzt noch mehrere hundert Euro für ein gebrauchtes Paar Stiefel bezahlt. Man überlegt sich das, ne? Das
ja, vor so allem, was da schon an Fußschweiß reingetropft
ist. Ja, ich wollte gerade sagen,
die sind ja nicht so wirklich atmungsaktiv. Es hat so eine fette innere, wie soll man sagen, Ummantelung, ja, die wirklich aus so Hartschalen gedöns halt ist. Das heißt, wenn du schwitzt, dann kannst du ihn danach auch umkippen und dir eine schöne Suppe kochen.
So sieht das aus, aber ich habe natürlich ein bisschen geguckt und das Problem bei diesen Sachen ist ja, du brauchst ja logischerweise die richtige Größe, ne? Und Schuhgröße 46, die ich habe, die gibt's halt einfach nicht so häufig in diesem Stiefelsegment und habe dann halt geschaut, deswegen ist halt auch die Farbwahl jetzt nicht so hundertprozentig, wie ich es mir vorgestellt habe, ist eigentlich ein bisschen zu rot, aber das Schöne an dieser Geschichte, der Stiefel ist eigentlich mehr oder minder ungetragen. So, ne? Der ist zwar gebraucht, aber ich habe halt diesen Innenstiefel gesehen und du weißt es vielleicht von deinem, wenn du den rausholst, der kriegt ja dann so, wie bei normalen Schuhen das auch ist, ne? Der kriegt ja dann so eine Knickstelle, wo du über den Ballen läufst, ne? Und das hat dieser Innenschuh nicht mal, ne? Also der sieht innen eigentlich noch aus wie geleckt. Ich habe natürlich ein Problem, wenn der Kollege, der mir dieses Ding verkauft hat, akute Schweißfüße hat. Aber yo, was willst du machen, ne? Wenn ich einmal gefahren bin und die Klamotten und die Stiefel vollgesifft habe, dann stinkt's nach mir. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Und
ja, Michel, wir hatten ja damals, glaube ich, schon festgehalten, für die Daytonas gilt der alte Tipp aus dem Film Manta Manta.
Einfach reinpinkeln.
Einmal reinpinkeln, dann hat sich das von selbst erledigt. Aber ja, ich wäre gespannt gewesen, wenn du die selbst designt hättest, ob Daytona gesagt hättet, okay, sie nehmen diesen Designaufschlag nur einmalig und fertigen dir trotzdem zwei unterschiedliche Seiten sozusagen an für deinen asynchronen Stil oder ob du dir halt einfach zwei Paltes kaufen müssen. Das wäre auf jeden Fall die dekadenteste Art und Weise, mir eins auswischen zu wollen, um meinen wunderbaren Stil nochmal zu toppen. Aber trotzdem Gratulation, Michael.
Danke, danke. Also ich kann diese Gratulation nur wieder direkt an dich zurückgeben. Ich bin immer noch begeistert, ob deines Designs und wer sich jetzt fragt, Alter, was labern die ganze Zeit über das Design von den Pornoletten von Jan, aka Daytona Stiefel? Wie sehen die eigentlich aus? Guter Zeitpunkt, um das Handy in der Hand zu nehmen, einmal auf Gasgeflüster auf Instagram zu gehen, durch den Feed zu scrollen und da gibt es nämlich, weiß nicht, irgendwas bei Folge 60 oder was? Nee, Folge 60 ist zweite Folge, was sind das? Folge 40? Folge 40,
ja,
ne?
Sowas. Ewigkeiten, ja, ja.
Da gibt's ein Bild, gibt's ein Thumbnail, da sind Jans Discoletten schön glitzern vorne drauf verewigt. Also da könnt ihr euch das mal angucken. Und ich werde irgendwann, wenn jetzt meine Stiefel dann ankommen, mache ich auch eine Story dazu. Da habt ihr die zumindest auch mal gesehen. So, jetzt so viel zur Neuanschaffung.
Folge 32 übrigens. Stilistische Abkunde, glaube ich. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, aber ja, lass uns unseren Gast mal nicht länger warten lassen, denn wir haben heute noch einiges vor.
Ich wollte gerade sagen, ne, hier neue Objekte und zwar auch Premium-Qualität soll es auch heute thematisch im Podcast geben. Allerdings wechseln wir quasi von ganz unten nach ganz oben. Und Jan, magst du es vorstellen? Wir haben ja schon so eine kleine Intro-Runde zwischen euch beiden gemacht.
Ja.
Ja. Ja. Dann Jan, du darfst.
Nachdem wir festgestellt haben, dass es neben den Füßen eigentlich noch was anderes sehr Schützenwertes am Körper gibt, nämlich in den meisten Fällen der Kopf, da ist ja mal mehr oder weniger Inhalt dann auch drin, war klar, dass wir eigentlich auch nochmal über das Wesentlichste sprechen müssen. Und das ist das Thema Helme, Kopfbedeckung beim Motorradfahren. Und Michel, der alte Netzwerker, hat natürlich mal dann kurz sein Smartphone gezückt, ist seine Kontakte durchgegangen, Nach Angela Merkel und Olaf Scholz kam dann die wichtigste Person, die uns heute beehrt in dem Podcast von Nolan Helmitz, ist heute bei uns Jovan. Hallo Jovan.
Servus Jan, servus Michel. Freut mich, heute bei euch sein zu können.
Ja, herzlich willkommen. Vielleicht nach der, wie ich finde, sehr grandiosen Anmoderation meinerseits. Erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Was tust du so bei Nolan und wo sitzt du damit überhaupt?
Also ich bin im Vertrieb tätig bei Nolan und kümmere mich um den Süden Deutschlands. Wir sitzen auch im Süden Deutschlands, nämlich im schönen Esslingen am Neckar.
Im Schwabenland?
Ja, selbstverständlich.
Sprichst du Schwäbisch normalerweise?
Nein. Ehrlich gesagt verstehe ich die Schwaben auch nicht, obwohl ich hier aufgewachsen bin.
Also weder von der Sprache noch vom Verhalten nehme ich an.
Richtig.
Aber das ist doch für den Vertrieb schwierig.
Nee, dadurch, dass ich auch in Bayern unterwegs bin, habe ich ja quasi in Bayern und im Schwabenland meine Sprachprobleme. Das geht schon.
Vielleicht nochmal aber erstmal zu dir. Du fährst selbst auch Motorrad.
Das ist richtig. Ich fahre aktuell eine 1200er GS, die letzte luftgekühlte von 2010.
Eine GS, damit bist du hier der untypische Gast bei uns eigentlich. Abgesehen von meinem Vater, den wir hier schon mal in der Sendung hatten, der aber auch eher so das weit Ü50, an der ist sogar schon Ü60, Segment anspricht. Und Michel, der sich immer nur von Supersportler zu Supersportler hangelt. Wie kommt es dazu?
Ja, ist auch ziemlich untypisch, dass ich mit Ende 30 schon eine GS fahre. Aber ich bin vor 2 Jahren das erste Mal die GS von meinem Chef gefahren, vom André. Aha. Und war so begeistert, dass ich mir ein Jahr später eine eigene zugelegt habe.
Aber bist du vorher auch schon irgendwas gefahren?
Davor bin ich eine Z1000 gefahren.
Also auch ein krasser Umstieg.
Ja. Und du kennst dich aus, also das ist jetzt nicht, also es ist ja, ich habe das jetzt die Tage wieder erlebt bei einer neuen Kollegin, die wir bekommen haben. Die hat bei BMW mal gearbeitet und hat ihr erstes Motorrad bei BMW gekauft. Ich glaube, eine gebrauchte damals dann auch. Und oftmals ist es so, dass die Leute ja dann tatsächlich so ein bisschen BMW verhaftet bleiben, ne? Und so einmal BMW, immer BMW. Aber das kann man bei dir nicht sagen. Du hast tatsächlich deine Erfahrung gemacht und wurdest jetzt mit deiner ersten Fahrerfahrung auf der GS eines Besseren belehrt.
Definitiv. Ja. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil rein optisch gefällt mir die GS bis heute nicht. Ist einfach so.
Hast du die Z1000 noch?
Nein, die habe ich leider verkauft.
Oh, Herzschmerz?
Ja, schon Herzschmerz, ja.
Mhm. Also, aber du würdest sie zusätzlich zur GS bewegen wollen. Also du hast quasi die GS für Touring und sonst irgendwas und die Z1000 wäre dann quasi, ich fahre nach Esslingen in die Innenstadt zum Kaffee trinken und mache eine gute Figur.
Da habe ich ehrlich gesagt momentan die Z900 RS im Auge, die mich interessieren würde und wo ich noch am Überlegen bin, ob ich mir die nicht noch zusätzlich zulege.
Auch eine gute Wahl. Jetzt muss ich natürlich den Jan fragen. Jan, Z900 RS, hast du ein Bild vor Augen?
Ja, das ist doch wieder die Hommage oder wie man das nennt, oder nicht?
Genau.
Ja. Guck, habe ich doch, das ist so wieder Kaffee Racer. Aber ich merke schon, mit den Japanern, mit dem grünen Style-Lack bist du immer noch verbändelt sozusagen. Hast du gesagt, Ende 30, wann hast du angefangen mit Motorradfahren?
Ziemlich spät, ehrlich gesagt. Ich habe erst mit 25 meinen Schein gemacht. Aha. Allerdings weiß ich auch nicht, woran es gelegen hat, weil ich hatte damals schon einen 125er Führerschein mit 16, habe mich dann aber nur für den Autoführerschein entschieden. Und das Motorrad war damals irgendwie dann kein Thema mehr. Und mit 24 fing es dann wieder an, da hat es mich dann doch gewurmt und dann habe ich mich bei der Fahrschule angemeldet.
Ja, besser spät als nie. Hä?
Ja, richtig. Genau. Und bist ja tatsächlich nicht nur mit dem Führerschein dann voll eingestiegen, sondern das ist ja quasi auch der Grund, warum du jetzt hier mit dabei bist. Du arbeitest bei Nolan, also du bist ja tatsächlich auch beruflich in den Zweiradbereich gewechselt und da jetzt quasi viel tiefer drin als die meisten, die das Motorradfahren so zum Hobby haben. Wie kam es denn dazu? Also bevor du bei Nolan angefangen hast, hattest du da schon Bezug so zur Zweiradindustrie oder war das dann mit den Helmen Liebe auf den ersten Blick und du hast dir deine erste Mütze gekauft und hast gedacht, Mensch, das ist so eine geile Helm, bei der Firma möchte ich mal arbeiten.
Nein, mein erster Helm war tatsächlich von einem anderen Hersteller. Allerdings habe ich dann angefangen, bei einem Pedalisten zu arbeiten, den es heute leider nicht mehr gibt. Oder ja. Und als die Filialen 2018, glaube ich, was zugemacht haben, kannte ich damals schon André und Claudi von der Firma Nolan. Und die sind dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, was ich denn anschließend machen werde. Und so kam ich mehr oder weniger zu Nolan. und habe dann angefangen, im Vertrieb zu arbeiten bei Nulan.
Jetzt habe ich da eine wichtige vorgelagerte Stilfrage, weil das war bisher der rote Faden der heutigen Sendung. Wir haben über Stiefel ja schon gesprochen und auch über Motorräder. Mhm. Und du hast gesagt, die GS selbst voll das hässliche Kackding gefällt dir optisch überhaupt nicht. Was fährst du denn darauf für einen Helm drauf?
Ehrlich gesagt fahre ich darauf einen Klapphelm, was für dieses Alter ja auch untypisch ist.
Okay, also den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, auch wenn mein Vater, den ich ja eben schon angesprochen habe, selbst auch so einen Klapphelm auf der GS hätte. Ich hätte jetzt gedacht, da stellt sich eher so die Frage zwischen den Vollschalenhelmen, wie heißen die Jethelme?
Die Vollschalenhelme, die Integralhelme.
Ja, oder also die klassischen, die halt so komplett rumgehen, auch so
genau, ums Kinn. Der Integralhelm.
Der Integralhelm. Oder die Crosshelme, die, weißt du, wo man dann irgendwie noch so eine.
So ein bisschen Adventure-mäßig, ne?
Ja, genau. Wie heißen die?
Die Adventure-Helme.
Achso. Du siehst, ich bin da überhaupt nicht drin. Jethelme sind welche, den ich da gerade angesprochen habe?
Beim Jethelm hast du im Kinnbereich quasi eine freie Partie. Das heißt, du hast zwar die Schale an sich, die den Kopf umschließt, hast aber vorne im Kinnbereich keinen Schutz.
Okay, wie kamst du zu dem Klapphelm?
Auch das ist mit der GS gekommen. Also ich bin die GS damals gefahren und wir haben den N105 rausgebracht, unseren neuen Klapphelm. Mhm. Und habe den natürlich ausprobiert, weil ich probiere natürlich jeden Helm aus, den wir neu auf den Markt bringen. Mhm. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich mir privat dann auch einen zugelegt habe.
Weil es einfach praktisch ist.
Es ist praktisch, es ist gemütlich. Dann, wie soll ich sagen, wenn du halt mal unterwegs bist, fährst du in die Stadt rein, machst das Kindteil nach oben. Und der ist ja auch als Jet- und Integralhelm homologiert. Das heißt, du darfst den auch tatsächlich offen fahren. Ist es halt einfach gemütlicher. Wenn du in die Stadt reinrollst, kriegst du ein bisschen mehr Luft ab.
Das wäre eine Frage, die ich heute mir eh mitgenommen hätte für die Klapphelme. Die hatte ich zwar erst später angestellt, weil ich dachte, dass wir auf diese Stilsünde, sorry, aber zu sagen, erst später zu sprechen kommen, dass wir so früh damit einsteigen, hat mich dann doch auch ein bisschen überrascht. Aber, also da braucht es eine bestimmte Homologation. Ja, dafür, dass man den Helm aufgeklappt fahren darf. Oder darf man das mit jedem?
Das darfst du nicht mit jedem. Also du musst natürlich schon nach der Norm gehen und der Helm muss quasi nach Jet- und Integralhelm geprüft werden. Das heißt, du hast ja vorne im Kinnbereich bei der ECE-Prüfung einen Aufschlagpunkt im Kinnbereich und wenn der Helm den nicht standhält, dann kriegst du auch die Homologation als Integralhelm nicht.
Aber jetzt verstehe. Mhm. Aber sind denn, kann man sagen, jetzt auch wettbewerbsübergreifend moderne Helme alle nach Integralhelm auch homologiert?
Wie meinst du jetzt moderne Helme?
Ja, also halt die Helme, die du jetzt im Laden bekommen kannst, alle Klapphelme dort, kann man da sagen, dass die im Allgemeinen diese Norm erfüllen?
Kannst du generell schon. Also es ist so, dass die Helmnorm für den Integralhelm, wenn du einen Klapphelm hast, der geschlossen ist, die haben alle die Homologation als Integralhelm. Mhm. Du brauchst aber einen Sperrmechanismus für das Kindteil, wenn es nach oben geklappt ist, um auch die Homologation für den Jethelm zu bekommen. Mhm. Ja.
Ah, okay, jetzt check ich das. Ich habe mich jetzt nämlich, als du das vorhin angedeutet hast, die ganze Zeit gefragt, weil ich bin es quasi gedanklich so andersrum angegangen, habe gedacht, na gut, so wie du das vorhin beschrieben hast, die Helmschale, also quasi der Teil, der den Schädel, sage ich jetzt mal, schützt, ne, die ist ja gesetzt und die Schwierigkeit ist dann quasi so dieses Kindteil, das hast du ja dann auch gesagt, aber und dann habe ich gefragt, ja, wer macht denn zur Hölle einen Jethelm, wo man vorne was runterklappen kann, dann diese Jethelm-Norm zu bekommen, aber die Integralhelm-Norm nicht. Aber es ist natürlich umgedreht, ne? So wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Du hast diesen Integralhelm, das ist quasi immer so. Und das Hochklappen oder das arretierte, fixierte, hochgeklappte Kindteil muss dann quasi nochmal extra eine Norm erfüllen, um quasi so in diesem Rahmen genutzt werden zu können. Aber genau. Jetzt sind wir ja schon ziemlich tief in diesem rechtlichen und normativen, sage ich jetzt mal, drin. Die alles entscheidende Frage, du nützt ja den Helm, weil er praktisch ist, ist ja aber die, für welchen Use Case nutze ich denn tatsächlich welchen Helm? Also du sagst, der Helm ist jetzt für dich praktisch und ich fahre jetzt ja regelmäßig auf der Rennstrecke, hab da einen Integralhelm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich will jetzt eher so in diesen will auch mal irgendwie Enduro fahren oder so, ne? Da gibt es ja wahrscheinlich einen Grund dafür, dass es da auch irgendwie eine andere Helmform gibt, ne? Also diese typischen etwas luftigeren vorne, wo du dann halt auch eine Brille anstatt ein Visier hast. Wie würdest du denn...
Der Adventure-Helm, Michael, haben wir eben drüber gesprochen.
Ja, du willst jetzt wissen, welcher Helm für welchen Einsatz quasi so der beste ist, ne?
Genau, also wenn dich jetzt jemand fragen würde, welchen Helm soll ich mal kaufen? Wie gehst du denn das an? Du fragst du dann ja wahrscheinlich irgendwie, wie fährst du, was machst du, wie geht man da vor?
Genau, erstmal musst du ja den Einsatzzweck ermitteln. Das heißt, du musst erstmal wissen, wofür ist der Helm gedacht? Ist er dafür gedacht, dass ich morgens mit meinem Roller zur Arbeit fahre oder möchte ich mit dem Ding auf Touren gehen oder halt auf die Rennstrecke? Weil auf der Rennstrecke gibt es ja auch wieder andere Anforderungen an den Helm. Also erstmal brauchst du quasi, oder als guter Verkäufer musst du erstmal eine Bedarfsermittlung machen. Mhm. Wofür ist der Helm gedacht? Und dann kannst du gezielter in die Helmgruppe gehen. Dann kannst du einen Integralhelm zum Beispiel wählen für denjenigen, der sagt, ich gehe auf die Rennstrecke, logischerweise. Und dann musst du natürlich beim Integralhelm auch darauf achten, wenn du auf die Rennstrecke gehst, dass du zum Beispiel einen Doppel-D-Ring-Verschluss nimmst.
Warum ist das so? Das hatte ich mir hier auch noch aufgeschrieben auf der Frage.
Genau, also der Doppel-D-Ring-Verschluss ist einfach fester. Du kannst ihn immer perfekt anpassen, also perfekt zumachen, so dass er perfekt sitzt. Und wenn er zum Beispiel einen Schlag abbekommt, kann es sein, bei einem Ratschenverschluss, dass er sich vielleicht ein bisschen verklemmt oder ähnliches. Das passiert bei einem Doppel-D-Ring-Verschluss einfach nicht.
Aber bedeutet es umgekehrt, dass ein Ratschenverschluss unsicherer ist?
Unsicherer nicht. Unbedingt unsicherer, sondern es ist einfach nur so, im Worst Case auf der Rennstrecke, wenn du einen Unfall hast, muss der Helm natürlich sofort ab, beziehungsweise im schlimmsten Fall sofort ab. Und wenn der Ratschenverschluss erstmal verklemmt ist, musst du erstmal irgendwie ein Messer suchen etc. Und ich denke nicht, dass du das an der Rennstrecke einfach mal in der Hosentasche dabei hast.
Wahrscheinlich
oder in deinem Lederkombi irgendwo, ne?
Ja.
Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich habe ja diesen Doppel-D-Verschluss und als ich das erste Mal die Helme damit gesehen habe, habe ich mich erstens gefragt, was soll das, ne? Und vor allen Dingen, wie soll man das Ding fest zumachen? Wie geht das, ne? Weil so, wenn du als Einsteiger halt gewohnt bist, du hast so einen Ratschenverschluss oder früher gab es diese, die waren so wie so Klickverschlüsse, ne? Dass du halt irgendwie so wie so ein Druckpunkt, entweder einen in der Mitte oder zwei außen hast, ne? Wo das da dann irgendwie arretiert ist, ne? Ja. Und du hast dich dann halt einfach gefragt, so, wie funktioniert das? Und jetzt hast du es ja aber eigentlich sehr schön beschrieben, ne? Es ist halt einfach die flexiblere und eigentlich auch festere Variante. Und das Thema ist aber tatsächlich auch für unsere Community sehr entspannt, weil wir haben die Frage tatsächlich mehrmals bekommen, was denn von einem Fachmann, sag ich jetzt mal, empfohlen wird, ne? Eher so einen Ratschenverschluss oder eher so einen Doppel-D-Verschluss. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, sicher sind sie theoretisch beide. Genau. Würdest du sagen, mal abgesehen von der Praktikabilität, ne? Also bei diesen Klickdingern, das kann ich ja theoretisch mit einer Hand dann auch easy machen. Mhm. Hat der Doppel-D-Verschluss mit seinem Sicherheitsplus irgendwie ein Manko, wo du sagst, für diesen Use Case würde ich das vielleicht eher nicht nutzen?
Naja, wirklich Manko würde ich jetzt nicht sagen. Also der Doppel-D-Ring-Verschluss ist halt einfach eine Sache, die muss man ein paar Mal gemacht haben und dann funktioniert das einwandfrei. Aber das Problem ist, sind in der Regel die Berührungsängste vom Kunden auch, ne? Also sobald
so wie es bei mir war.
Genau. Sie sehen den Doppel-D-Ring-Verschluss, dann zeigt man ihnen das einmal und dann sind sie der Meinung, sie kriegen das nicht hin. Ja, dieses Einfädeln, Durchfädeln und so weiter.
Ja.
Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, bist du mit dem Doppel-D-Ring-Verschluss ähnlich schnell wie mit dem Ratschenverschluss.
Und was ich tatsächlich sagen muss, das schicke ich jetzt hier noch hinterher, weil gerade logischerweise aus diesem Rennstreckenumfeld diese Frage halt auch gekommen ist, ne? Ich fühle mich damit einfach sicher, weil ich das Ding halt so fest ans Kinn ziehen kann.
Genau.
Das kriege ich halt mit diesem und halt auch sehr flexibel, ne? Das kriege ich halt.
Aber bist du so ein Gaumensperrenfahrer, nenne ich es mal?
Also wenn du das so sagst, du musst es mal beobachten, wenn wir zusammen auf der Rennstrecke unterwegs sind, das ist ja auch gar nicht mehr so lang hin, dann kannst du mir das sagen, ob ich quasi mir so eine Gaumensperre verpasse. Aber ich habe tatsächlich da noch so eine Rennstreckenfrage, so eine spezifische. Gibt es denn, weil du ja vorhin schon angedeutet hast, ne, es gibt diesen Integralhelm, der speziell für die Rennstrecke ist und dann eben auch diesen Doppel-D-Verschluss hat.
Also der Integralhelm ist jetzt nicht spezifisch nur für die Rennstrecke. Also du kannst einen Integralhelm natürlich auch gut auf der Straße fahren.
Ja, das muss man nochmal einordnen hier, Michel. So nämlich.
Ja, entschuldige. also auf die Integralhemmfrage gehen wir gleich nochmal ein. Was ich noch hinterher schicken wollte, weil das eben auch gefragt wurde, ist es oder gibt es Umfelder, Veranstaltungen, Rennstreckenveranstaltungen, in denen normale Helmverschlüsse nicht erlaubt sind und Doppel-D gefahren werden muss? Also IDM zum Beispiel, müssen die Doppel-D fahren?
Die müssen weißt alle Doppel-D fahren, also die dürfen keinen Ratschenverschluss fahren. Also generell gilt, glaube ich, auf den Rennstrecken immer Doppel-D-Ringverschluss.
Ja. Ich könnte mir es aber auch nicht vorstellen, wie da jemand auf einmal mit so einer Ratsche kommt, am besten auch noch mit einem Klapphelm. Jetzt möchte ich aber zu der eigentlichen Helmsituation nochmal zurück. Und ich glaube, Bedarfsermittlung, ja, ist, glaube ich, jedem klar. Aber jetzt nehmen wir mal dein Beispiel, tatsächlich GS, ja. Ist ja als Motorrad jetzt wieder synonym für die eierlegende Wollmilchsau, kannst du alles mitmachen. Woran macht der GS-Fahrer fest, ob ich mir einen Klapphelm kaufe, einen Integralhelm kaufe, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Adventure-Helm oder am besten noch so einen Jet-Helm?
Naja, generell kommt es darauf an, was du selber mit dem Helm machen möchtest. Also es gibt ja viele inzwischen, die nicht nur einen Helm zu Hause haben, sondern vielleicht auch mehrere Helme. Mhm. Den einen vielleicht eher so ein bisschen für die Stadt, den anderen dann doch eher für Touren und so weiter. Aber generell musst du nicht unbedingt auf einer GS einen Klapphelm fahren oder ähnliches. Du kannst natürlich machen, was du willst. Ja. Mhm. Es ist nur so, dass die meisten, die halt auf Tour unterwegs sind oder länger unterwegs sind, gerne einfach einen Helm haben, mit dem sie ein bisschen, wie soll ich sagen, flexibler sind. Ja. Sie können auch mal eine Zeit lang offen fahren, gerade wie gesagt, wenn es dann ein bisschen ruhiger wird, in der Stadt drin oder ähnliches, und können dann einfach das Kind halt nach oben wegklappen. Aber du kannst natürlich auch auf einer GS einen Integralhelm fahren. Es kommt auf den eigenen Geschmack ein bisschen auch an.
Wie ist denn das so? Du hast ja gesagt, du bist da ja im Vertrieb auch tätig. Aus meiner Perspektive, ich trage ja immer Integralhelm. Was ist denn bei euch so im Portfolio oder im Spektrum so die am meisten verkaufte Helmart?
Der Integralhelm.
Der Integralhelm doch.
Der Integralhelm ist immer noch der Verkaufsschlager. Das ist auch so dieser typische Einsteigerhelm, wo viele einfach erstmal hingehen, weil sie noch gar nicht wissen, wo die Reise hingehen soll. Ja. Es ist aber so, wenn du in den Fachhandel gehst, dann hast du da in der Regel einen kompetenten Mitarbeiter und der macht diese Bedarfsermittlung beim Kunden. Gerade beim Einsteiger finde ich das sehr, sehr wichtig, weil der ja selber noch nicht weiß, wo es hingeht. Jeder Verkäufer wünscht sich natürlich einen Kunden, der reinkommt und sagt, das brauche ich. Das hast du aber in der Regel nicht oder nicht so häufig. Du hast sehr oft Einsteiger oder Wiedereinsteiger, die dann reinkommen und einfach erstmal, wie soll ich sagen, 1000 Fragen haben, ne?
Mhm. Ja. Mit Recht.
Ja, klar. Ich meine, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren hat sich halt einiges getan auch, ne?
Aber das wäre jetzt meine Frage. Der Integralhelm, warum ist der meistverkaufte? Weil der immer noch auch der sicherste am Ende ist?
Der sicherste würde ich jetzt nicht sagen, nein. Aber es ist einfach so, dass, wie soll ich sagen, die meisten Leute einfach davon ausgehen, dass der Integralhelm sicherer ist als ein Klapphelm. Aber der Klapphelm hat ja auch die Zulassung als Integralhelm.
Aber das wäre jetzt auch ich habe von Physik keine Ahnung, aber ich würde jetzt ja auch vermuten, dass der Integralhelm ein Stück, wenn man so will, ja nicht diese Kante, muss ja stabiler sein. Ist dem nicht so?
Ja, aber die Verschlüsse, die du da hast, die müssen ja auch diesen Aufprall standhalten. Hm.
Ja? Ja, aber bitte mit dem Aufprall jetzt, also auch wenn das jetzt getestet wird, das sind ja irgendwie gewisse, du hast ja selbst gesagt, Normen, das heißt, das wird der erfüllen, ja. Aber das ist ja in den seltensten Fällen gleichzusetzen mit wirklich der Maximalbelastung, die du hast, wenn du irgendwo einschlägst, oder ist das schon sehr nah da dran?
Ja, aber es kommt ja auch immer auf den Unfall drauf an. Also du hast ja nicht immer denselben Unfall, aber klar, du hast hier bei einem Klapphelm natürlich eine offene Stelle. Mhm. Und dementsprechend kann es schon sein, dass bei Extrembedingungen der Helm eventuell da abbricht. Aber dann ist der Aufprall schon durch, der erste. Und der Impact quasi im Helm hat schon stattgefunden.
Das heißt, du bist dann wahrscheinlich tot?
Ich denke, wenn das Kind halt abreißt, bist du wahrscheinlich, ja.
Nimm mal da. Also das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir hatten ja schon mal das Thema Sicherheit und Sicherheitsbekleidung in einem anderen Kontext. Und zwar, als wir über das Thema Lederbekleidung oder Schutzbekleidung im Allgemeinen gesprochen haben. Und da hatten wir ja auch quasi diese Differenzierung, dass die Lederkleidung, die ich jetzt hier im Straßenverkehr fahre, logischerweise eine bestimmte Norm erfüllen muss, wie das logischerweise bei den Helmen auch der Fall ist. Dafür gibt es ja diese Prüfverfahren. Und für diesen Use Case, also für den normalen Straßen-Use Case, die Materialien egal, ob das eben jetzt der Stiefel ist, ob das der Lederkombi ist oder ob der Helm ist, eben dafür gedacht ist. Und für den Extremfall, Stichwort Doppel-D-Verschluss auf der Rennstrecke, Integralhelm auf der Rennstrecke, gibt es natürlich dann auch andere Regelungen. Aber das bringt mich tatsächlich so zu der Frage, die damit einhergeht. Wenn ich jetzt diese Prüfnormen etc. Anspreche, da hatten wir eben auch eine Frage, da haben wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, da soll jetzt ja eine Änderung kommen und eine neue Norm. Ist das was der Straßenfahrer, warum der sich kümmern muss, was der beachten muss? Das haben wir auch eine Zuschrift bekommen von jemandem, der gesagt hat, hey, jetzt kommen ja die neuen Helme mit der Norm. Macht es Sinn, dass ich mir einfach dann noch ein bisschen abwarte und dann für günstiges Geld eine mit der alten Norm shoppe, weil die ja wahrscheinlich dann einfach preisgünstiger werden als die neuen Helme. Also hat die Norm tatsächlich einen Einfluss auf den Straßenfahrer? Muss der da irgendwie was beachten?
Also ja, es wird eine neue Norm geben. Momentan haben wir die 2205. Die wird ersetzt durch die 2206. Und die alte Norm, die 2205, wird irgendwann nicht mehr aktiv sein. Beziehungsweise sie wird dann für die neuen Helme nicht mehr vergeben. Man kann dann nur noch nach der neuen Norm prüfen.
Wie kam das? Einfach weil die alte Norm so völlig überaltet war und nicht mehr den Anforderungen gerecht wird der neuen Zeit?
Ja, das Problem ist, dass du bei der alten Norm einfach gewisse Kriterien hast, beziehungsweise Prüfmerkmale, die jeder Helmhersteller weiß. Das ist klar, muss natürlich jeder Helmhersteller wissen. Aber es ist so, dass zum Beispiel die Aufprallpunkte beim Stoßdämpfungstest klar definiert sind. Du hast 6 Punkte, die waren von vornherein klar oder sind von vornherein klar. Und du kannst halt dadurch auch im günstigeren Bereich Helme bauen, die gerade an diesen Stellen so verstärkt sind, dass sie gerade so die Prüfnorm erfüllen, was die Stoßdämpfungswerte angeht. Mhm. Ja, und das wird erweitert durch 12, ich glaube es sind 12 weitere Punkte, im Oberkopfbereich, die dann vom Prüfer frei gewählt werden dürfen. Mhm. Ja, und somit ist es so, dass du den Helm nicht mehr nur an diesen Stellen verstärken kannst, die bisher bekannt waren. Mhm. Und ich erhoffe mir dadurch, dass dann diese ganzen günstigen Helme, die Norm, die eh schon ja relativ alt ist und eigentlich schon hätte früher ersetzt werden sollen, einfach dafür sorgt, dass diese ganzen günstigen Helme dann einfach rausfallen. Beziehungsweise wegfallen.
Ja, das wäre tatsächlich auch noch eine Frage, die ich hier heute auf dem Zettel hatte. Ich meine, ich glaube, meine Helme, die ich mir zuletzt gekauft habe, lagen irgendwo immer zwischen 300 bis 500 Euro. Ich glaube, gefühlt war ich damit schon immer in einem relativ guten Segment so unterwegs, kenne mich da jetzt aber gar nicht so genau aus, aber war schon auch immer überrascht, wenn du in dem Laden, wo du auch solche Helme findest, und das geht ja auch gerne mal hoch bis 800, 900 Euro, was weiß ich.
Ja, ist richtig.
Andere Helme siehst, die dann irgendwie für 70 Euro angeboten werden. Da habe ich mir schon immer gedacht, kann das mit rechten Dingen zugehen? So, ich höre so ein bisschen raus, ja, kann es, weil diese Helme vermutlich an 6 Stellen bisher entsprechend so eine Norm erfüllt haben, aber darüber hinaus vermutlich recht wenig, oder?
Man weiß es halt nicht. Ne? Sie werden halt nur an diesen Stellen geprüft. Und dementsprechend kannst du nicht sagen, ob die anderen Stellen die gleichen Stoßdämpfungswerte geben. Und hinzu kommt ja, dass die Norm, die 2205, jetzt auch nochmal, was die Stoßdämpfungswerte an sich angeht, verschärft wird. Also die Fallhöhe zum Beispiel wird höher. Von 7,5 Metern gehen wir jetzt, glaube ich, auf 8,2 Meter, um einfach eine höhere Geschwindigkeit zu simulieren. Ja.
Ja. Ist es für Noland denn jetzt beispielsweise ein Ding? Ich meine, ihr gehört ja zu einem der Hersteller, die eher hochpreisige und sehr hochqualitative Helme dann anbieten. Habt ihr schon vor diesem angekündigten Normwechsel anders getestet? Was war da so der Anspruch, den ihr selbst dort hattet? Ist die Fallhöhe für euch jetzt ein Problem geworden?
Nee, also unser Anspruch an die Helme war schon immer höher als die ECE-Norm. Also wir haben schon vorher, wir haben ja unser eigenes Prüflabor in Italien, kommt noch hinzu. Wir haben schon vorher immer darauf geachtet, dass wir bessere Stoßdämpfungswerte natürlich haben, als vorgeschrieben ist. Ja, weil es ist einfach so, der Motorradfahrer, der unterwegs ist, sollte bestmöglichst geschützt sein. Deswegen sind wir auch niemals die leichtesten, wenn es ums Gewicht zum Beispiel geht. Weil wir einfach wollen, dass die Stoßdämpfungswerte dementsprechend gut sind. Ja, und deswegen werden wir mit der neuen Norm, was die Stoßdämpfungswerte angeht, sicherlich keine Probleme haben. Vielleicht muss man an den Visiermechaniken noch ein bisschen nachfeilen etc., weil auch da gibt es neue Ansprüche und Anforderungen. Da muss man dann gucken, ob die dementsprechend zum Beispiel den Beschuss der Kugel standhalten, die jetzt mit der neuen Norm kommt. Aber ansonsten sehen wir da
Beschuss
gar keine Probleme.
Beschuss der Kugel?
Ja, das Visier wird jetzt zum Beispiel beschossen und muss diesen Schuss standhalten.
Also, ja. Du hast das Visier direkt oder der Verschluss?
Das
oder,
Visier
oder
und die Visiermechanik muss dem Schuss standhalten.
Ach was, das ist ja krass.
Um einfach einen Steinschlag zu simulieren, ne?
Ja, aber von was reden wir dann? Also ja, Steinschlag, das heißt schon mit ordentlich kmh geht da ein kleines Objekt drauf.
60 Meter pro Sekunde.
Boah, das ist zügig.
Ja, aber du bist ja auch zügig auf der Straße unterwegs, oder nicht?
Ja, absolut, absolut, absolut.
Ne? Dementsprechend ist es einfach wichtig, dass es eine neue Norm gibt, die die Helme einfach nochmal ein bisschen sicherer macht.
Jetzt sind wir gerade beim Visier, das habe ich mich nämlich immer gefragt. Wie sind die denn eigentlich im Falle eines Unfalles aufgebaut? Besteht die Gefahr, dass so ein Helmvisier splittert und du am Ende dann da irgendwie einen Splitter im Auge drin stecken hast?
Die sind splitterfrei, die dürfen nicht splittern.
Das heißt, es würde eher abfallen oder was muss ich mir vorstellen im Falle eines Falles?
Genau, die würden eher abfallen.
Also ich muss sagen, ich fahre ja diejenigen, die die Videos vielleicht auch gesehen haben, ich fahre ja seit Jahren tatsächlich X-Lite-Helme und das nicht, weil ich den Jovan kenne oder da irgendwie mit X-Lite verbandelt bin, sondern weil ich tatsächlich von den Produkten überzeugt bin und die halt auch immer logischerweise gekauft habe. Und ich was ich also bei diesen Visieren extrem faszinierend finde. Und jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, der auch wiederum von einem Zuhörer gefragt wurde, ist die Flexibilität. Also es gibt ja diese Pinlocks, ne, also die Möglichkeit quasi in dieses Visier so eine Anti-Beschlag. Jetzt, Jovan, das musst du mir helfen, wie nennt sich das, Anti-Beschlag?
Genau, du kannst
Sperre quasi mit einzubauen, ne?
Genau, du kannst einen Pinlock in das Visier mit einbauen. Das heißt, du hast ja an der Seite so zwei kleine Pins. Da kannst du das Pinlock einspannen und damit verhinderst du, dass das Visier von innen anläuft.
Und das, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, also das ist die Idee dahinter, wenn man dieses Pinlock reinmacht, ne, das Visier ist ja geformt und das Pinlock ist aber eigentlich, wenn du es bekommst, das ist gerade wie ein Blatt Papier.
Ja.
Und man kann dieses Visier nehmen, wenn es nicht am Helm ist natürlich, ja, und quasi auf dem Tisch ausrollen.
Ja.
Das ist so extrem flexibel. Und jetzt muss ich erst die Frage stellen, die quasi geschickt wurde von Edition Flex, der wollte nämlich wissen, ist das tatsächlich ein Must-Have sozusagen für Allwetterfahrer und Reisende? Oder gibt es da irgendwie noch andere Möglichkeiten, andere Lösungen? Also das jetzt erstmal so direkt als Frage, bevor ich dann mich wieder weiter verquatsche hier.
Also für Allwetterfahrer auf jeden Fall sinnvoll, definitiv. Für jemand, der jetzt nur bei Sonnenschein fährt, nicht unbedingt. Das Problem ist aber, sobald es anfängt zu regnen, beziehungsweise ein bisschen feucht zu werden etc., läuft das Visier einfach von innen an. Ja, und dementsprechend, dem kannst du mit einer Pinlockscheibe einfach vorbeugen. Und das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsfeature. Man sollte am besten eine Pinlockscheibe eingebaut haben, um für jede Witterung gewappnet zu sein.
Wird es da in naher Zukunft auch, also wie ist denn da die Technik oder die Entwicklung? Wird Pinlock, ist das die einzige Lösung? Oder gibt es da eigentlich irgendwie auch andere Visiere, die aufgrund krasser chemischer Zusammensetzung?
Ja, es gibt auch Anti-Beschlagbeschichtungen etc. Das gab es alles schon, gibt es immer wieder. Ich glaube, so richtig hinbekommen hat es noch keiner, außer ich glaube damals Uvex. Das System von denen war, glaube ich, ganz gut. Das ist aber ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Mhm. Momentan habe ich das Gefühl, es gehen alle wieder zurück zu diesen Pinlock-Geschichten. Jeder, der was anderes versucht, kommt meistens wieder darauf zurück.
Mhm. Okay, also da ist auf absehbare Zeit nicht so viel zu holen. Wo wir jetzt gerade schon bei den Visieren sind, eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen was zu den Adventure-Helmen und so weiter fragen, komme ich aber später noch zu. Ich habe beispielsweise so einen HJC-Helm mit hier integrierter Sonnenblende, die man so runterfahren kann. Weißt du, Tourenfahrer, ich glaube, das ist die Vorstufe zum Klapphelm.
Ja, ich glaube das auch. Und ich muss sagen, bei beidem kriege ich ja immer so Stirnrunzeln und Haare krausen und so. Also, ja.
Naja, also auf jeden Fall meine Frage dazu. Gilt diese Anforderung auch mit dem Schutz vor irgendwie Steinschlag, mit dem Schutz, dass es eben nicht zersplittert, auch für die? Weil das habe ich mich mal gefragt, wenn ich das Visier offen habe, das normale große, und nur dieses Sonnenvisier unten habe. Sind das ähnliche Anforderungen oder müsste ich mir bei dem Gedanken machen, wenn da irgendwas draufknallt, dass das irgendwie zersplittert oder wenig widerstandsfähig ist?
Also bei uns wird es aus demselben Material hergestellt wie das Visier. Und da brauchst du dir bei den Sonnenblenden zumindest mal aus dem Hause Nolan X vielleicht keine Sorgen machen. Mhm. Ich denke, es wird aber bei jedem Hersteller der Fall sein.
Mhm. Ja. Okay.
Ja, jetzt muss ich nämlich einhaken, weil wir manövrieren hier immer so um dieses Pinlock-Visier und die Visiere und die Materialien, und das finde ich nämlich, ist für mich eine der eigentlich so eines der spannendsten und interessantesten Helmthemen. Ich habe ja vorhin dieses Aufklappen des Visiers angesprochen, ne? Also, dass ich das Visier auf den Tisch legen kann und quasi linkes Ende, rechtes Ende, was eigentlich am Helm gebogen befestigt ist, quasi flach auf den Boden legen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das geht nicht mit jedem Visier und vor allen Dingen nicht mit einem in dieser Art und Weise von einem 70-Euro-Helm. Und jetzt Butter bei die Fische von meiner Seite. Was gibt's denn eigentlich für unterschiedliche Helmmaterialien? Aus welchen Materialien werden Helme eigentlich heutzutage gebaut? Also, wenn wir bei den ganz günstigen angefangen, was sind das für Materialien? Und wenn wir dann bei der High-End jenseits der 500-Euro-Klasse ankommen. Was ist da denn State-of-the-Art bei den Materialien?
Also du hast einmal die thermoplastischen Helme. Das sind Helme, die werden im Spritzgussverfahren hergestellt. Du hast zum Beispiel ein Polycarbonat, nennt sich bei uns Lexan. Sehr, sehr hochwertiges Polycarbonat, was auf eine bestimmte Temperatur erwärmt wird und in einer Maschine zur Helmschale geformt. Das heißt, es wird da eingespritzt, die Helmschale wird gebacken. Und die fertige Helmschale kommt dann aus der Maschine raus.
Und ganz kurz eine wichtige Frage. Ich kenne das aus meiner Einstiegszeit in den damals mit 16. Wenn ich mir im Baumarkt einen Helm angeguckt habe, dann war der zweiteilig. Ne? Dann hat er quasi in der Mitte eine Naht gehabt. Das haben die Helme nicht mehr. Das ist quasi eine, also wie heißt das Ding? Kalotte heißt das, glaube ich. Ne? Dieses, so, da gibt es dann das ist quasi ein Stück, eine runde Hülle?
Oder eine, ist das dann eine mehrteilig? Runde Hülle, das ist nicht mehrteilig. Du hast oben lediglich den Einspritzpunkt, der wird dann abgekattet und abgeschleifen, aber die Helmschale besteht aus einem.
Okay.
Einem Teil. Und das ist einmal die eine Art der Herstellung, der Außenschale. Und dann gibt es noch die Materialien, die wir verwenden, Fiberglas Kevlar Carbon. Nennt sich bei uns Composite Fiber Mix. Das Ganze wird in eine Form gegeben, mit einem Harz versehen und mit einem Druck von 600 Bar zusammengepresst und zu einer Helmschale gebacken. Ja, das ist eine Form von einem Materialmix, die eine Verbindung eingehen, die du nachher nicht mehr trennen kannst.
Okay.
Ja, die Helmschale, das Polycarbonat, also das Lexan, was bei uns verwendet wird, könntest du zum Beispiel auch wieder einschmelzen und für andere Dinge weiterverwenden.
Okay.
Ja, also
recyceln.
Recyceln, genau. Also wir nehmen zum Beispiel alte Schalen oder Schalen, die beschädigt sind etc. Wenn mal eine Charge doch irgendwie eine kleine Beschädigung hat etc., wird das wieder eingeschmolzen und wir machen daraus zum Beispiel Visiermechaniken oder ähnliches.
Okay, also ihr geht dann aber tatsächlich schon so diesen Schritt, es wird dann nicht wieder ein Helm oder eine Helmschale, sondern es wird quasi ein Zubehörteil, was nicht ganz so diesen hohen Sicherheitsansprüchen quasi entsprechen muss.
Nein, ich spreche jetzt nicht davon, wenn das Material irgendwie einen Schaden hat, sondern wenn zum Beispiel die Maschine falsch eingestellt ist oder ähnliches.
Ah, okay.
Genau, verstehe. Dann wird die Helmschale einfach wieder eingeschmolzen und das Material kann weiterverwendet werden. Bei den Fiberglas-Kevlar-Carbon-Schalen, bei der Composite-Fiber-Geschichte, kannst du die Helmschale halt nicht mehr auseinandernehmen. Du hast diese Verbindung eingegangen und die lässt sich nicht mehr trennen.
Also das ist eine andere Herstellungsart. Das ist
eine andere Herstellungsart und es ist auch eine aufwendigere Herstellungsart.
Die aber dann leichter ist, oder was ist der
genau,
Vorteil?
Du hast leichtere Materialien, die du da verwendest.
Ja.
Allerdings ist die Herstellungsmachart einfach wesentlich aufwendiger, weil du halt viel Handarbeit in diesen Helm stecken musst. Nicht nur die Materialien sind teurer, sondern auch die Verarbeitung an sich. Mhm. Ja, bei den Thermoplasthelmen, das heißt im Spritzgussverfahren hergestellte Helme, hast du eine Helmschale, die ist circa nach einer Minute fertig. Mhm. Bist du beim gleichen Schritt bist, wie bei der Thermoplast-Geschichte, vergehen bei der Composite-Fiber-Geschichte circa 2 Stunden.
Ach was.
Ja.
Ach was, das ist ja, ja völlig verrückt.
Das Problem ist also, halt, dass du im Nachgang auch noch sehr, sehr, sehr viel Handarbeit anlegen musst. Du musst die Helmschale von Hand schleifen, weil zum Beispiel Lufteinschlüsse etc. werden ja nicht von der Maschine erkannt. Die sieht nur das menschliche Auge und nicht die Maschine an sich. Das heißt, die Helmschalen werden von Hand nachgearbeitet.
Aber birgt das nicht die Gefahr, dass du damit sozusagen gar keinen Standard mehr hast, sondern wenn da einer mal nebenher eine Nase popelt, dass er den Helm irgendwie versaut?
Nase popeln ist bei uns verboten.
Ja gut, dann ist es also kein Problem.
Nein. Also bei Nolan arbeiten ja auch keine Nasenbohrer so, ne? Das muss man dazu sagen.
Richtig. Nein, die müssen alle natürlich durchs Qualitätsmanagement. Also jede Schale wird bei uns einzeln geprüft. Keine Schale, die in irgendeiner Form Fehler hat, die Sicherheit beeinträchtigen, werden weiterverarbeitet.
Krass. Jetzt, bevor wir noch tiefer in den Herstellungsprozess gehen, nochmal eine Frage, die ich eigentlich vorhin schon unterbringen wollte, als wir mal kurz über so 70 Euro gesprochen haben und die verschiedenen Segmente, weil ich glaube, das ist das, was auch viele beschäftigt. Wir haben ja auch gesagt, die meisten meistverkäufte Helme sind immer noch Integralhelme. Gerade bei Leuten, die anfangen, ist das oft das Mittel der Wahl. Wenn ich jetzt als Käufer meines Ersthelmes in den Laden gehe, ich habe ja mal meine persönlich wahrgenommene Preisrange so dargestellt. Ja. Was gibt es da so aus deiner Sicht für Segmente und was muss man denn so in die Hand nehmen, um was Gescheites zu bekommen? Und wodurch differenzieren sich dann nochmal deutlich höherpreisige Helme?
Also ich denke, wenn du wirklich einen ordentlichen Helm haben willst, mit dem du sicher unterwegs bist und natürlich der Helm auch eine gewisse Performance mit sich bringt, weil das ist natürlich auch ausschlaggebend. Solltest du circa 200 bis 250 Euro mindestens in die Hand nehmen. Mhm. Ja, dann hast du auch einen Helm, der im Prüflabor nicht nur auf Stoßdämpfung ordentlich geprüft wurde, sondern auch auf Aerodynamik und ähnliches. Weil das ist natürlich auch wichtig. Du kannst dir natürlich einen Helm für 70 Euro auf den Kopf setzen, losfahren und wunderst dich dann aber, dass das Ding irgendwie bei 120 anfängt zu flattern und es keine Fahrperformance bringt, ne? Das Ding. Ein bisschen Geld solltest du auf jeden Fall in die Hand nehmen.
Und was ist jetzt der Unterschied, wenn ich dann einen Helm für 500 oder 800 Euro kaufe?
Einmal, wie wir es gerade hatten, die Machart an sich. Also die Helme sind ja einmal von den Materialien her schon mal teurer. Ja, weil Carbon kostet einfach ordentlich Geld.
Ja.
Im Vergleich zum Lexan jetzt, wenn man es so nimmt. Und die Herstellungsart, wie ich angesprochen habe, ist natürlich sehr, sehr, sehr viel aufwendiger. Und es ist auch so, dass die Fiberglas-Kevlar-Carbon-Geschichten bei uns natürlich nochmal ein besonderes Merkmal bekommen, nämlich auch die Innenausstattung. Die Innenausstattung ist nochmal ein bisschen hochwertiger. Du hast zum Beispiel auch Carbonfasern im Innenfutter verarbeitet, die für Wärme- und Flüssigkeitstransport da sind. Das heißt, du hast quasi so eine Art Funktionsunterwäsche im Helm.
Ach was, also krass, also gerade diese, ich wusste gar nicht, dass Carbon, also wenn ich an Carbon denke, ne, dann denke ich immer so an leicht und schwarz und schlagfest und stabil und also irgendwie denke ich da sofort Rennsport, aber was mir im Leben nicht eingefallen wäre, dass das quasi da auch so als Funktionsmaterial im Innenleben mit eingebaut ist. Das ist ja krass.
Ja, einmal das und natürlich ist es auch so, dass die Helme von der Performance her im Windkanal nochmal ein bisschen schnittiger sind. Es wird darauf geachtet, dass die Belüftung, also das kann man nicht pauschalisieren. Ne? Jeder Helm ist anders belüftet als der andere. Aber es ist einfach so, dass auch die Außenschale an sich schon mal ein bisschen leichter ist. Es ist so, dass der erste Aufprall natürlich schon mal ein anderer ist bei der Fiberglasschale. Das heißt, der Schlag wird anders verteilt. Bei der Lexan-Schale ist es ein bisschen punktueller, der Schlag.
Ja? Okay.
Als bei der Fiberglasschale. Die Fiberglasschale kann das Ganze ein bisschen besser über die Schale an sich verteilen. Was auch wieder dazu führt, dass die Stoßdämpfungswerte tendenziell, kommt natürlich auf die Machart vom Helm drauf an und auf die Qualität, die Fiberglasschale einfach ein bisschen robuster ist.
Also das mit dem Carbon und mit dem Gewicht war jetzt auch noch eine Zuschauerfrage in dem Kontext, ja. Also du hast ja gesagt, eure Helme sind prinzipiell nicht die leichtesten, das zahlt auf die Sicherheit ein. Carbon ja auch nochmal ein bisschen flexibler. Du hast jetzt gerade nochmal angedeutet, das hat dann ja auch sicherlich immer was mit der Kraftverteilung oder der, wie hast du es genannt? Hast du es Kraftverteilung genannt?
Oder irgendwie? Kraftverteilung an sich auf der Schale, genau.
Ja, genau. Aber wie ist es denn auch so für den Tragekomfort? Also ich muss ehrlich sagen, ob ich jetzt 100 Gramm mehr oder weniger auf dem Nacken habe, persönlich glaube ich, würde ich da gar nicht so den Unterschied merken. Aber schlägt sich das Gewicht auch auf sowas wie Aerodynamik direkt wieder oder ist das eine reine Designform? Also kann ich davon ausgehen, dass ich mit einem leichteren Helm vielleicht mehr Turbulenzen habe, weil der mehr Spielball im Wind ist, oder ist das egal?
Nee, wenn der Helm von der Aerodynamik her gut aufgebaut ist, hast du da eigentlich keine Probleme. Also da kommt es dann eher weniger auf das Gewicht drauf an. Momentan ist es nur so, dass im Volksmund leichtere Helme die besseren Helme sind, was ich nicht so sehe. Also ein leichter Helm bedeutet nicht automatisch, dass der Helm besser ist als der andere.
Ja, aber woher kommt das? Weil die Leute sagen, Tragekomfort oder was ist da? Also ich meine, so ein 5-Kilo-Klöpper bräuchte ich jetzt auch nicht auf dem Helm.
Ja, aber okay, so, das kann ich auch verstehen. Aber wenn es da irgendwie drum geht, ob der Helm 1300 Gramm oder 1500 Gramm hat, jetzt mal ehrlich, der Körper stellt sich doch auch auf neue Gegebenheiten ein. Also ja, wenn es darum geht, dass meine Nackenmuskulatur das nicht mitmacht, die stellt sich ja auch dementsprechend ein. Wenn du den Helm ein paar Mal getragen hast, dann hast du ja auch mehr Muskulatur nachher, ne?
Aber meinst du, das also, war dann am Ende vielleicht einfach so ein bisschen Marketing, von wegen, wir sind die mit immer noch leichteren Helmen?
Ich denke, da kann es herkommen, ja.
Okay.
Und also, was ich in dem Zusammenhang mal gehört habe von einem großen, also von einem Ansprechpartner bei dem Großhändler, der eben verschiedene Helmmarken im Portfolio hat, mit dem habe ich mich darüber mal auf einer Messe unterhalten, der hat gemeint, ja, eigentlich die Leute, so wie du es jetzt gerade ausgesagt hast, ne, die reden immer über das Gewicht, aber das eigentliche Gewicht, was quasi auf der Waage steht, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern er hat das dann so beschrieben, dass die Gewichtsverteilung im Helm eigentlich eher so eine große Rolle spielt. Ne? Also, dass ich halt quasi keine, also jetzt nicht irgendwie überdurchschnittlich viel Gewicht im Nacken oder überdurchschnittlich viel links oder rechts oder vorne auf dem Kinn habe, sondern dass der Helm, in der Tag mal, gut ausbalanciert ist. Ist das, weißt du das? Ist das, was bei euch in der Entwicklung irgendwie mit berücksichtigt wird? Weil da kommen wir dann eben auch mit zum Tragen, dass ich, ich sag mal, im hinteren Bereich habe ich halt logischerweise vielleicht mehr Polster, als das vorne ist, und wie wird das berücksichtigt? Kannst du das sagen?
Also das Gewicht, wie gesagt, ist nicht so ausschlaggebend. Es ist, wie du schon gesagt hast, wichtig, dass das Ding gut ausbalanciert ist, aber die Aerodynamik, wie gesagt, spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Wenn das Gewicht gut verteilt ist im Helm, du eine ordentliche Aerodynamik hast, dann ist es egal, ob der Helm 100 Gramm leichter oder schwerer ist.
Was in dem Kontext ja aber auch, glaube ich, essentiell wichtig ist, neben dem, wie sich das Gewicht im Helm verteilt hat, natürlich überhaupt erstmal die Passform. Und ich glaube, das ist eigentlich die Königsfrage. Wir haben jetzt drüber gesprochen, ja, okay, was ist der Einsatzzweck, wenn ich mir einen Helm kaufen will? Was muss ich ungefähr für Geld in die Hand nehmen, damit ich irgendwie was Solides bekomme? Aber wenn ich diese beiden Entscheidungen für mich getroffen habe, wie muss denn da ein Helm sitzen? Ich glaube, das ist grundsätzlich die Frage, die sich jeder stellt. Und das Spannungsfeld geht irgendwie immer zwischen, ja, so luftig locker, bis hin so, ich presse mir mal beide Gehirnhälften so nah zusammen, dass es einen ganz neuen Knubbel irgendwie im Kopf gibt.
Ja, das Problem ist, und das habe ich ganz, ganz oft gehabt, als ich noch im Handel gearbeitet habe, dass die Leute den Helm einfach so auswählen, dass er gemütlich ist und viel zu groß. Das Schlimmste, was du machen kannst, einmal wegen der Fahrperformance.
Ja, weil es wackelt, meinst du?
Natürlich, weil der Helm anfängt zu wackeln, weil er nicht ordentlich straff sitzt. Und zweitens, wenn du einen Unfall hast, kann es natürlich auch sein, dass durch die Kräfte, die da entstehen, die echt riesengroß, also wirklich groß sind, der Helm sich einfach verdreht auf dem Kopf. Ne? Also ich bin mir sicher, dass viele Leute mit einem zu großen Helm durch die Gegend fahren. Man sollte darauf achten, dass der Helm ordentlich straff auf dem Kopf sitzt, aber ohne, dass er unangenehm anfängt zu drücken. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass du keine Druckstellen hast, die nach, keine Ahnung, 2 Stunden oder so anfangen, zu einem Schmerz zu werden. Weil das kostet dich die Konzentration beim Fahren.
Und denn wenn ich jetzt mal so an diese dicke Kindbacken denke, weißt du, die ihr oft so hast, ist das was, jetzt mal, lassen wir mal außen vor, Druckstellen und so weiter an der Stirn, hast du nicht, aber dass es die Backen ein bisschen zusammendrückt, ist das ein Zeichen für zu eng oder kann man das pauschal nicht sagen und das könnte durchaus passen?
Das kannst du pauschal nicht sagen. Also es ist schon so, dass du einen gewissen Druck auf den Wangenbereich brauchst, dass der Helm einfach, wie gesagt, nicht flattern anfängt beim Fahren. Es kommt aber auch ein bisschen auf den Helm drauf an. Ist er ein bisschen sportlicher geschnitten oder ein bisschen komfortabler geschnitten? Also bei uns die X-Lite-Produkte zum Beispiel haben ja eher die Rennsport-DNA in sich, sind ein bisschen straffer geschnitten im Wangenbereich, sitzen dementsprechend auch ein bisschen straffer. Mhm. Und da siehst du dann schon die Leute, die dann diese Hamsterbäckchen haben. Ne? Mhm. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung, solange es nicht unangenehm wird.
Wie lange würdest du sagen, sollte man so einen Helm mal aufhaben, bis man sowas wie Druckstellen und so abschätzen kann?
Naja, es ist schwierig, weil du das im Laden in der Regel nicht kannst, weil du einfach mal drauf achten solltest, dass, also ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr unterwegs und da habe ich ausnahmsweise meine Sturmhaube verwendet, was ich normalerweise nicht mache.
Oh, das bringt mich auch noch zu Fall. Yes, ja, okay, weiter.
Und da war ich, geil. Da war ich dann unterwegs und habe dann wirklich erst so nach 45 Minuten gemerkt, dass da ein Druck ist, den ich nicht kenne. Mhm. Ja, weil die Sturmhaube einfach eine Wulst gebildet hat beim Aufziehen vom Helm. Und da hatte ich dann auf einmal eine Druckstelle. Und es war dann nach einer Dreiviertelstunde so schlimm, dass ich dann wirklich auch die Konzentration beim Fahren so ein bisschen verloren habe.
Aber dann konnte ja da in dem Sinne der Helm nicht
für, sondern es war die Sturmhaube in dem Fall.
Ja, aber okay, das heißt, was man mitnehmen kann, selbst der Profi, der, wie du ja gesagt hast, relativ häufig verschiedene Helme auch fährt, merkt jetzt nicht innerhalb der ersten zwei Minuten was. Das heißt, der Typ, der sich vielleicht in den Laden begibt und sagt, ich fahre seit 30 Jahren Motor, das ist kein Problem, ich ziehe den mal auf, dann spüre ich das, der wird ziemlich sicher daneben liegen.
Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, wenn du im Fachhandel irgendwie einen Helm kaufst, nimm ihn mit nach Hause. Klingt ein bisschen blöd, aber zieh ihn zu Hause einfach mal auf, schmeiß deine Lieblingsserie an und guck ein bisschen Fernsehen. Ja, klingt blöd, ist aber so. Dann ist er einmal nicht gefahren. Du kannst ihn auf jeden Fall wieder zurückgeben. Es kommt natürlich auch auf den Händler an sich drauf an, wie er damit umgeht.
Ja.
Und du hast getestet, wie das Ding einfach nach einer Stunde ist. Also eine Stunde ist auf jeden Fall sinnvoll, einfach mal auszuprobieren.
Das wäre jetzt nämlich tatsächlich noch eine Frage gewesen, die ich auch schon eine ganze Weile jetzt im Kopf habe. Gibt es denn Händler, die die Möglichkeit bieten, tatsächlich eine Probefahrt mit dem Helm zu machen?
Ja,
also, weil das ist ja so, wie du sagst, ne, das ist ja ein Aspekt, der nicht nur beim Helm ist, sondern auch beim Lederkombi und bei den Stiefeln und bei den Handschuhen und bei allem. Eigentlich sollte ich ja, weil du das Thema Konzentration ja schon ganz oft angesprochen hast, gerade in diesem Umfeld immer darauf achten, dass ich das ja so gut wie möglich teste. Aber das gibt es wahrscheinlich dann eben auch nur beim wirklichen Fachhandel. Bei einer Online-Bestellung ist natürlich schwierig, da nehme ich an, ne?
Genau, also am besten ist, wie gesagt, wenn du zum Beispiel Aeroakustik oder so, also wenn es dir um die Geräuschkulisse an sich im Helm geht, fahr den Helm Probe, weil da kommt so viel mehr Faktoren an als nur auf den Helm. Mhm. Und ich denke, dass du heutzutage in so ziemlich jedem Fachhandel die Möglichkeit hast, den Helm Probe zu fahren.
Habe ich auch selbst schon erlebt, gerade bei den Kleinen. Viele haben es halt so gemacht, dass ich den kaufen musste, aber dann einfach eine Stunde später das direkt wieder zurückbekommen habe und dann halt den nächsten. Weil die sich natürlich schon auch absichern wollen, dass du dich nicht direkt draußen auf eine Mappe legst und dann sagst hier wieder zurück das Ganze. Das bringt mich auch zu dem nächsten Thema damit verbunden. Jetzt habe ich den Helm gekauft, ich habe den lange ausprobiert, ich bin mal Probe gefahren, ich achte auf sowas wie Geräusche für mich, auf Tragekomfort und eben Passgenauigkeit. Lederkombi, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, gut gepflegt, hält ein Leben lang. Wie ist es bei Motorradhelmen?
Es ist schwierig, ein bisschen zu pauschalisieren, wie lange du einen Helm fahren kannst. Ja. Wir als Hersteller sagen, tausch deinen Helm im besten Fall einfach so nach 5 bis 6 Jahren aus. Dann bist du auf der sicheren Seite. Weil du hast im Helm die EPS-Kalotte verbaut und die EPS-Kalotte, also die innere Schale oder diese innere Innenkalotte, ist ja ein expandiertes Polystyrol. Das heißt, da befindet sich auch Luft drinne in diesen Kügelchen, die da verarbeitet sind. Und die kann einfach durch die Strapazen mit dem Aufziehen, Abziehen und so weiter, durch Schweiß etc. beeinflusst werden.
Ah, das ist mir auch neu.
Genau, und da geben wir einfach die Angabe von circa 5 Jahren. Das ist auch,
okay,
so lange geben wir auch Garantie auf die Helme. Das heißt, so lange ist der Helm in unseren Augen sicher. Außer er fällt dir irgendwie mal runter oder so. Dann solltest du ihn vorher austauschen. Aber ansonsten 5 Jahre ist eigentlich ein gutes Zeitmanagement.
Okay, also ist es tatsächlich auch abhängig von, entschuldige Jan, man muss eben oft auf die inneren Werte sprichwörtlich achten, weil ich hatte irgendwie immer so Faustregel, ein Carbonhelm, da musst du dir eigentlich keine Gedanken machen und in so einem Polycarbonathelm, weil der Kunststoff ist und wenn der 5 Jahre intensiv gefahren worden ist und dann Sonnenstrahlung, dann geht er kaputt. Das kann man so nicht sagen, sondern auch das, was quasi innen drin sich abspielt, ist mitentscheidend. Und wenn ich halt ein Jahr intensiv reingeschwitzt habe, sollte ich vielleicht auch schon früher drüber nachdenken, mir was Neues zu kaufen.
Definitiv. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, dass du eine Fiberglasschale einfach irgendwie 20 Jahre fahren kannst. Klar, man kann es nicht pauschalisieren und sagen, der Helm ist nach irgendwie 6, 7 Jahren nicht mehr sicher. Das geht nicht. Ich glaube, das kriegst du nicht hin. Aber es ist einfach dein Kopf. Und ich glaube, das ist so das wichtigste Körperteil. Ein Mensch, weil ohne Kopf funktioniert der Rest einfach nicht.
Ja.
Und da solltest du einfach auf Nummer sicher gehen und den Helm austauschen. Und die EPS-Innenkalotte, die leidet, egal welche Außenschale.
Aber dann haben wir festgehalten, also der innere Stress ist irgendwie da. Für mich, du hast es eben schon gesagt, wenn der runterfällt, eben auch noch irgendwie so ein Punkt. Gibt es da irgendwie sowas? Also von was sprechen wir da? Wenn der mir jetzt so aus 20 Zentimetern mal auf den Boden fällt, ist das gleich schon was, wo du sagst, boah, auf jeden Fall? Oder hält das so ein Helm dann irgendwie auch mal aus? Also ich bin halt so der Klassiker, ihr kennt es vielleicht auch, ich stand mal in der Unterführung, will den Helm aufziehen, juckel den nach oben und hau den oben an die Decke. Muss ich mir da schon Gedanken machen oder ist das auch wieder so ein Thema, kann man jetzt auch nicht so sagen?
Ich denke, da kommt es auch ein bisschen auf die Außenschale drauf an. Ich glaube, da gibt es auch einen Helmhersteller, der dir sagt, es ist nicht so schlimm, wenn der mal runterfällt. Der hat aber eine extrem stabile beziehungsweise eine andere Konstruktionsart der Außenschale.
Ja.
Aber generell ist es so, wenn der Helm dir einfach vom Sitz runterfällt, tausch ihn im besten Fall aus. Das Problem ist, dass die Innenkalotte einfach schon reagiert haben kann. Mhm. Und die Luft in diesem Polystyrol entweicht sein kann. Mhm. Und dann ist es so, dass die Stoßdämpfung eventuell nicht mehr gewährleistet werden kann. Beziehungsweise nicht mehr so vorhanden ist wie beim Kauf.
Und das hätte dann schon auch einen dramatischen Effekt sozusagen wirklich auf die Stoßdämpfung. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann direkt das rohe Ei, das dann durch ist? Oder also ist die Schutzwirkung sozusagen zu 100% erloschen?
Ja, zu 100% nicht, aber sie ist halt eingeschränkt, ne? Weil einfach an dem Teil der Außen- oder Innenkalotte das Material schon reagiert hat. Und ein Sturzhelm ist für einen Sturz da, nicht für mehrere.
Ja, das sollte man sich immer zu Gemüte führen und bewusst machen. Wo du gerade über den Stress gesprochen hast, den der Helm im Inneren hat durch Schweiß und so weiter, bringt mich zu der Frage, wie kann man das denn bestmöglich reduzieren oder konservieren? Stichwort also Helmpflege. Hast du dafür Tipps, wie kann ich sozusagen das Bestmögliche aus meinem Helm rausholen beziehungsweise den am besten bewahren?
Ihr solltet auf jeden Fall mal das Innenleben regelmäßig waschen. Das ist wichtig.
Es gibt auch aus persönlichen Gründen.
Ja, es gibt ja viele Menschen,
die aus dem Helm stinkt.
Ja, ist nicht so angenehm, ne, wenn du unterwegs bist und dich dann quasi selber riechst. nee, es ist einfach wichtig, dass du deinen Helm auch einfach mal auseinanderbaust. Bei so ziemlich jedem Helm heutzutage kannst du das Innenfutter rausnehmen. Nimmst das Innenfutter raus, baust den Helm quasi von innen auseinander, reinigst es. Wir empfehlen Handwäsche. Ja, ein Schonwaschgang in der Waschmaschine ist vielleicht auch drin. Mhm. Aber Handwäsche ist einfach das Beste, was du dem Polster antun kannst sozusagen. Und lass das Ding ordentlich durchtrocknen. Mhm. Wenn das dann durchgetrocknet ist, nimmst du am besten irgendwie ein Sportwaschmittel oder dann halt einfach Seifenlauge etc. Wäschst es, wie gesagt, komplett durch, lässt es trocknen und baust den Helm dann wieder zusammen. Und dann ist das Ding von innen auf jeden Fall schon mal wieder frisch.
Gibt's da, muss man da irgendwie besonders vorsichtig vorgehen, weil du ja quasi jetzt die Innenkalotte angesprochen hast, dass die da ja so ein bisschen druckempfindlich ist? Oder kann man da, ich muss gestehen, ich bin da ja auch immer so ein bisschen, ich bin ja so ein eher so unsensibler und nicht besonders feinfühliger Typ,
bin ich mal so.
Ja, genau. gibt's da irgendwas zu beachten oder kann man da sagen, nee, also solange du nicht mit dem Hammer rangehst und versuchst, das Ding irgendwie reinzudreschen, ist das nicht so tragisch?
Also ich glaube, wirklich viel kannst du da nicht kaputt machen. Ich kann natürlich nur für unsere Helme sprechen, wir haben Druckknöpfe drin etc. Muss halt einfach fühlen, wo sind die Druckpunkte und wie kriege ich sie raus. Mhm. Wenn du dir nicht sicher bist, geh dorthin, wo du den Helm gekauft hast. Der Händler vor Ort kann dir auf jeden Fall weiterhelfen. Der kann den Helm garantiert auseinandernehmen und kann dir da auch ein paar Handgriffe zeigen. Deswegen ist so ein Besuch beim Fachhändler einfach immer interessant.
Und wenn wir jetzt vom Inneren nach außen gehen, was kann ich da machen, um vielleicht auch die Außenschale zu schützen? Also Stichwort Lagerung. Ist es der warme Schrank? Kann der in der Garage rumhängen? Wie sollte ich damit umgehen?
Es kommt auf deine Garage auch ein bisschen an, ne? Also wenn du eine trockene Garage hast und eine relativ warme Garage, kann er natürlich auch da lagern. Wenn du aber irgendwie eine nasse Garage hast, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn das Ding von innen lebt, wenn du nach dem Winter wieder dahin gehst. Ne?
Ich bin nicht alleine unterm Helm.
Ja, genau. Bist nicht mehr alleine unterm Helm. Mhm. Nee, also es sollte schon ein trockener Platz sein, wo der Helm landet nachher, ne? Zum Überwintern auch.
Und ich hatte mal so die Diskussion, oder was heißt Diskussion, ich habe das einfach so mitgenommen, das Gespräch um Aufkleber auf dem Helm.
Ja.
Mythos, was ist dran? Macht es die Schale kaputt? Wie ist es so, wenn ich mir irgendwo einen Sticker draufklebe?
Das ist auch ein schwieriges Thema. Also das ist jetzt, wenn du einen Kleber auf den Helm klebst, und der nicht unbedingt irgendwie großartig Lösungsmittel drin hat, dieser Klebstoff, der da dran ist, dann ist es für die Helmschale nicht so dramatisch. Das Abroll- und Bremsverhalten kann sich ändern, ja, bei einem Sturz.
Ah, okay, jetzt verstehe ich.
Ja, ich dachte jetzt gerade Abroll- und Bremsverhalten, war jetzt ja gerade mit voller Motorrad. Wie bremst man denn mit dem Helm? Oh,
okay, ja. Du veränderst ja quasi die Eigenschaft der Außenschale durch diesen Kleber.
Ja, ist klar.
Weil du hast nachher nicht mehr diese glatte Fläche, die du jetzt hast. Bei uns sind ja die Kleber, die drauf sind, beziehungsweise die Dekore, die drauf sind, auch überlackiert, dass du auch hier wieder eine glatte Fläche hast. Und wenn du einen Kleber drauf machst, kann es ja sein, dass er ein bisschen rauer ist, etc. Das heißt, das Abroll- und Bremsverhalten ändert sich ein bisschen. Mhm. Aber die Außenschale an sich wird jetzt nicht unbedingt angegriffen. Am besten den Helm nicht verändern. Der Helm ist so, wie er ist und ausgeliefert wird, homologiert. Und wir empfehlen einfach, keine Veränderungen vorzunehmen. Aber ja, es gibt natürlich Seiten, wo man quasi einen Helm bestellen kann in Wunsch- und Lackfarbe etc.
Okay. Mhm.
Was spielt es eigentlich bei euch für eine Rolle, so ständig neue Designs und Farben und sowas? Gibt es da eine Abteilung, die sich das selbst ausdenkt oder sind das irgendwie Motorradfahrende, die ihr dazu befragt? Was hättet ihr denn gerne auf dem Helm?
Naja, einmal haben wir eine Designabteilung, die sich darum kümmert, dass wir jedes Jahr schicke neue Dekore bekommen. Mhm. Und natürlich gehst du auch immer irgendwie mit oder versuchst mit den neuesten Trends in irgendeiner Form mitzugehen. Und irgendwie verändern sich ja auch die Farben so von Jahr zu Jahr. Mal ist Blau ein bisschen angesagter, meistens ist Rot ganz gut oder kommt ganz gut an, aber die hellen Farben an sich verändern sich ja irgendwie von Jahr zu Jahr.
Also mehr Blau kannst du mal bitte nach Italien schicken, das suche ich immer händeringend, passend am besten mit Neongelb zu meinen wunderschönen Stiefeln. Vielleicht muss es nicht gerade glänzen und blinken und glitzern.
Das hätte ich jetzt noch bestellt tatsächlich für den Jan.
Aber eine Sonnenblende darf es haben, habe ich gehört, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Auch wenn ich dann bei Michel wieder für Stirnrunzel sorge. Aber mal Spaß beiseite. Thema Entwicklung. Für mich noch eine Frage, die wir auch gestellt bekommen haben im Vorfeld. So Kommunikation mit Beifahrer oder Navigation. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Aktuell gibt's ja zigtausend, wie nennt man die immer, Intercoms oder was, die du dir nachträglich einbauen kannst. Mhm. Ist da abzusehen, dass das irgendwann mal einfach Standard wird und von Werk aus kommt? Und was ist mit so Themen wie hier Head-Up-Display und Virtual Reality?
Naja, Kommunikationssysteme hat ja jetzt so ziemlich jeder Helmhersteller für sich auch entdeckt und jeder bietet so das hauseigene Kommunikationssystem an. Bei uns nennt sich das zum Beispiel Encom. Mhm. Und da steckt jetzt in den neuesten Generationen auch Sena-Technik drin. Ich denke, Sena ist jedem ein Begriff, der da jetzt zuhört. Mhm. Und es ist so, dass die meisten ihre eigenen Systeme jetzt quasi mit Sena-Technik ausstatten. Oder viele, nicht alle. Es gibt natürlich auch Systeme, die Cardo-bedingt oder auf Cardo basieren. Mhm. Und es ist aber nicht so, dass die Helme von Haus aus mit dem Encom ausgestattet werden und ausgeliefert werden. Mhm. Weil natürlich nicht jeder Motorradfahrer irgendwie, ja, ich will nicht labern beim Fahren, keine Ahnung. Ich will meine Ruhe, ich will nur mein Motorrad hören. Kennst du ja, oder?
Ja, hier ich, ja, so einer bin ich. Ja. Hallo, ich bin's.
So. Genau, ich bin der Klapphelmpilot, ich will unterwegs telefonieren können, meine Musik hören und ja, ich baue mir das dann halt ein. Aber der Einbau ist es wirklich simpel, es sind so Plug-and-Play-Systeme inzwischen. Es ist nicht so, dass du da irgendwie großartig Kabel verlegen musst etc., sondern es ist alles für dieses Encom schon vorbereitet. Klebst die Kopfhörer rein, verlegst noch ein bisschen Kabel hinter den Polstern, schiebst den Akku noch rein und das Ding ist drin. Also jeder, der schon mal seinen Innenpolster gewaschen hat, kann auch so ein System einbauen.
wink mit dem Zaunpfahl. Ja, und das Thema so Mixed Reality, also dass man da irgendwie von Werk aus irgendwie, meinst du, das wird die Helmindustrie nochmal revolutionieren in den nächsten Jahren? Was kommt da auf uns zu?
Also ich kann mir das schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird. Was genau, lasse ich, glaube ich, auch eher auf mich zukommen. Momentan. Okay. Weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, da mit einem Head-Up-Display durch die Gegend zu fahren. Mhm. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass das den einen oder anderen vielleicht auch ablenken wird, aber schauen wir mal, was da noch kommt.
Das ist ja immer die spannende Diskussion. Wir lassen es auf uns zukommen. Jovan, wir sind schon weit über unsere Gasgeflüster-typische Zeit, deswegen kommen wir, glaube ich, an der Stelle mal zu einem Ende. Herzlichen Dank für all deine Insights und die Hinweise. Eine letzte Frage zum Abschluss vielleicht, die den Bogen auch wieder spannt. Adventure-Helme. Wann haben die eigentlich eine Daseinsberechtigung?
Gerade wenn es in den Offroad-Bereich geht, also wenn du abseits der Straße fährst, viel Dreck abbekommst etc., da ist so ein Adventure-Helm sicherlich sinnvoll. Ich bin mir aber auch sicher, dass der ein oder andere GS-Fahrer einfach rein wegen der Optik so einen Adventure-Helm gerne mal aufzieht. Mhm. Aber generell sind die Sachen einfach dafür gedacht, dass du abseits der Straße fährst.
Ich glaube, damit sind Michel und ich raus und nicht nur aus den Adventure-Helmen, sondern auch aus der heutigen Folge. Ich sag schon mal tschüss, Michel, ich überlasse dir den Abgang hier.
Ja, Jovan, also an der Stelle möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bedanken, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast und ein bisschen Licht ins Dunkel der Helm-Innenkalotte gebracht hast, sprichwörtlich. Wie immer viel gelernt und ich hoffe auch unsere Zuschauer, Zuschauer, wir sind ja völlig falsch, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, hier wird ja gehört, hier wird ja gar nicht geguckt, einiges mitnehmen konnten. Ich werde jetzt direkt noch den Aufruf starten, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, die jetzt in dieser Folge nicht beantwortet wurden, könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Jovan, ich zwinge dich jetzt einfach dazu, wir schicken dir das dann zu und du beantwortest uns das noch und wir nehmen das dann einfach in schriftlicher Form in die nächste Folge mit auf. Und ja, genau, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an der Stelle. Es ist jetzt 20.27 Uhr, der Jovan sitzt immer noch bei der Arbeit, vielen Dank dafür und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann revanchieren wir uns mit einem Bier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Freue mich drauf.
Ciao, Jovan.
Ciao.